Wir möchten dieses Thema, das wir in den letzten beiden Sendungen betrachtet haben, noch etwas tiefer beleuchten, nämlich wie uns die Liebe zum Geld und zu materiellen Dingen zerstören kann. Bitte höre gut zu, denn dies betrifft dein Leben. Ich möchte einen Vers, eigentlich zwei Verse, in 1. Timotheus 6, die Verse 9 bis 10 betrachten, wo es heißt, denn die reich werden wollen. Das bezieht sich nicht auf jeden auf der Welt. Es gilt denen, die reich werden wollen. Gehörst du zu dieser Gruppe? Viele Menschen fallen in diese Kategorie, sogar eine Menge Christen. Wenn sich das, die reich werden wollen, auf dich bezieht, dann höre gut zu, weil die Bibel dich im Voraus warnt, was passieren wird. Gemäß 1. Timotheus 6, in den Versen 9 bis 10, werden jene, die reich werden wollen, in Versuchung und Verstrickung und in viele törichte und schädliche Begierden fallen, welche die Menschen versinken lassen in Verderben und Verdammnis, weil die Geldgier eine Wurzel alles Übels ist. Danach hat einige gelüstet. Erneut, dies gilt nicht für alle, sondern nur für diejenigen, die mehr und mehr Geld begehren. Gehörst du zu dieser Gruppe, zu denen, die nach mehr und mehr Geld gieren? Nach den Worten des allmächtigen Gottes wird dann Folgendes passieren. Einige sind vom Glauben abgeirrt, indem sie mehr und mehr Geld begehrten, und sie machen sich selbst viele Schmerzen. Einige der Folgen davon, reich werden zu wollen und nach immer mehr und mehr zu begehren. Über das hinaus, was man benötigt, sind, sie fallen in Versuchung, sie geraten in die Verstrickung des Teufels, sie fallen in viele törichte und schädliche Begierden, sie versinken in Verderben und Verdammnis, sie irren vom Glauben ab und fügen sich selbst viele Schmerzen zu. Möchtest du ein solches Leben haben? Alles, was du tun musst, ist dem Geld über deine Bedürfnisse hinaus nachzujagen. Der Herr ist nicht dagegen, dass wir unseren Lebensunterhalt verdienen. Der Herr ist nicht dagegen, dass wir unser Einkommen vermehren, indem wir einen besseren Job bekommen oder ein höheres Einkommen verdienen. Das ist nicht unser Thema. Wir sprechen hier über eine Leidenschaft. Liebe ist eine Leidenschaft, die dein Herz in Besitz nimmt. Du weißt, was es bedeutet, wenn du sagst, dass ein Junge und ein Mädchen ineinander verliebt sind. Sie bedeuten einander alles. Und wenn jemand Geld auf diese Weise liebt und immer mehr möchte, dann wird ihm das vorhin Beschriebene zustoßen. Satan sagt uns nicht gleich zu Beginn, was uns alles passieren wird, wenn wir diesen Weg wählen. Er verlockt uns, indem er uns zuerst eine kleine Kostprobe vom Genuss des Reichtums gibt. Genauso wie Leute, die Drogen verkaufen. Weißt du, wie sie Leute drogenabhängig machen? Sie geben ihnen eine kleine Menge Drogen, vielleicht auf der Straße, manchmal kostenlos an ein kleines Kind in der Schule. Und wenn das Kind einmal auf den Geschmack kommt, und wenn der Junge oder das Mädchen auf den Geschmack kommt, dann möchten sie mehr. Und dann sagt man, dass sie angebissen haben, so wie ein Fisch am Köder angebissen hat. Dann wollen sie mehr und mehr und mehr. Und dann machen die Leute, die Drogen verkaufen, damit ihr Geld. Also geben sie ihnen zuerst eine kleine Kostprobe. Und genauso macht es Satan. Er vergrößert unseren Appetit nach Geld und materiellen Dingen, indem er uns ein wenig gibt, bis du deine Familie und dich selbst in Verderben und Verdammnis gestürzt hast. Leute verschulden sich, um das und jenes zu kaufen. Und das Ergebnis sind Christen, deren Leben dazu bestimmt war, die Gemeinde zu bauen, deren Leben aber nun durch die Jagd nach Geld vergeudet wird. Das passiert. Viele Christen haben ihr himmlisches Geburtsrecht wie Esau für ein Linsengericht verkauft. Stell dir bloß ihr Bedauern vor, dass sie in Ewigkeit haben werden. Und jeder vernünftige Christ wird daher niemals danach trachten, über seine Bedürfnisse hinaus Reichtum anzuhäufen. Genauso wie du nicht vom 10. Stockwerk eines Gebäudes hinunterspringen wirst. Nehmen wir an, du kletterst ein Gebäude hinauf bis zum 10. Stock. Und wenn du eine vernünftige Person bist, wirst du nicht vom 10. Stock hinunterspringen. Es ist nur törichter, dem Geld nachzujagen. Warum machen es dann die Leute? Sie glauben nicht, dass sie irgendeinen Schaden erleiden werden. Genauso wie diese unvernünftige Person, die vom 10. Stockwerk hinunterspringt und denkt, dass sie keinen Schaden erleiden wird. Oh ja, mag er sagen, andere Menschen haben sie verletzt, aber mir wird nichts passieren. Auf diese Weise laufen viele Christen dem Geld nach, bis sie sich selbst zerstört haben. Die Jagd nach Geld und das Hinunterspringen vom 10. Stock eines Gebäudes, beide Handlungen können dich zerstören. Wenn du die Warnungen der Heiligen Schrift ernst nimmst, wirst du dich selbst schützen. Aber wenn du vom 10. Stockwerk eines Gebäudes herunterspringst und sagst, Gott wird mich beschützen, dann ist das töricht. Gott wird eine Person, die sie von der Zinne des Tempels hinunterstürzt, nicht schützen. Es ist möglich, dass jemand sagt, Herr, ich möchte ehrlich wissen, wie ich davon frei werden kann. Ich glaube, dass es überall auf der Welt tolle Christen gibt, die wirklich danach trachten, frei zu werden. Und ich möchte euch zwei Dinge sagen, auf die ihr hören könnt, und beide werden in Matthäus 22, Vers 21 erwähnt. Du erinnerst dich, als jemand eine Münze nahm und Jesus fragte, sollten wir Steuern bezahlen? Und Jesus erwiderte, zeig mir eine Steuermünze. Jesus sagte, wessen Bild ist auf dieser Münze? Und sie erwiderten ihm, des Kaisers. Und dann macht er in Matthäus 22, Vers 21 die folgende Aussage. So gibt dem Kaiser, was des Kaisers ist, und Gott, was Gottes ist. Okay, es gibt hier zwei Aussagen, die dich von der Jagd nach Geld befreien können. Und Jesus lehrt uns hier die Verantwortung in Bezug auf materielle Dinge. Fangen wir mit dem ersten an. Gib dem Kaiser, was des Kaisers ist. Beachte, dass Jesus nicht zuerst sagte, gib Gott, was Gottes ist, und dann gib dem Kaiser, was des Kaisers ist. Die richtige Reihenfolge ist hier wichtig. Er stellte hier nicht Gott an erste Stelle. Er sagte, gib zuerst dem Kaiser, was des Kaisers ist. Zweitens, gib Gott, was Gottes ist. Er sagt uns zuerst, dass wir in Geldangelegenheiten rechtschaffen sein sollten, und dann sagt er uns, dass wir in Geldangelegenheiten treu sein sollten. Das sind zwei verschiedene Dinge. Eines ist höher als das andere. Zuerst müssen wir in Geldangelegenheiten rechtschaffen sein. Dann müssen wir in Geldangelegenheiten treu sein. Was bedeutet es, in Geldangelegenheiten rechtschaffen zu sein? Das ist die Kindergartenlektion im Umgang mit Geld. Das heißt, dass wir dem Kaiser das geben sollten, was ihm gehört. Der Kaiser repräsentiert beides, entweder einen anderen Menschen oder die Regierung. Wenn du beispielsweise von jemandem Geld geliehen hast, dann nenne diese Person Kaiser. Gib Gott nicht dieses Geld. Gott möchte es nicht. Du zahlst deine Schuld an den Kaiser zurück. Was dem Kaiser gehört, muss zuerst zurück an den Kaiser gehen. Das ist der Grund, warum Jesus Gott als zweites auflistet. Siehst du das? Gott möchte nicht das Geld des Kaisers haben. Du gibst also besser an den Kaiser zurück, was ihm gehört, und entscheidest dann, was du Gott geben möchtest. Diejenigen von euch, die verschuldet sind, die anderen Geld schulden. Es tut mir leid, das zu sagen, viele Christen haben diese schlechte Angewohnheit. Ich möchte euch ermutigen, anzufangen, an den Kaiser zurückzugeben, was ihm gehört. Es sei denn, diese andere Person hat dich von der Schuld befreit und gesagt, okay, schon in Ordnung, du brauchst es nicht zurückzuzahlen. Du hast eine Verpflichtung, es zurückzuzahlen, sogar wenn du das Geld vor 25 Jahren von ihm geborgt hast. Das Geld mag nicht geborgt worden sein, es mag gestohlen worden sein. Nehmen wir an, du hast etwas gestohlen, das jemand anderem gehört, vielleicht etwas von seinem Besitz, vielleicht hast du von jemandem ein Buch erhalten, das schon viele Jahre bei dir zu Hause liegt und du hast es nicht zurückgegeben. Ein Buch, das du ausgeliehen hast, vielleicht ein Messer oder eine Spitzhacke, oder eine Schaufel oder sonst was, was du ausgeliehen, aber nie zurückgegeben hast. Gib es zurück. Gib dem Kaiser, was des Kaisers ist. Wenn es Geld ist, das du unrechtmäßig angenommen hast, vielleicht arbeitest du in einem Büro und du hast Dinge von diesem Büro gestohlen, dann sende einen Scheck an dieses Büro. Gib dieses Geld zurück. Vielleicht hast du in einem Krankenhaus gearbeitet und du hast von diesem Krankenhaus Medikamente für deine eigene Familie oder Geräte und so weiter gestohlen. Gib das Geld zurück. Gib an den Kaiser zurück, was des Kaisers ist. Vielleicht bist du mit der Eisenbahn gefahren, ohne ein Ticket zu kaufen. Geh und kaufe ein Ticket für diese Entfernung und gib das Geld zurück. Wenn du in einen Bus gereist bist, gib das Geld an das jeweilige Busunternehmen zurück. Wir müssen damit beginnen, indem wir anfangen, dem Kaiser zu geben, was des Kaisers ist. Wenn du diese Dinge mit dem Kaiser nicht in Ordnung gebracht hast, dann gib nicht an Gott. Gott wird es nicht annehmen. Deswegen hat Jesus uns aufgetragen, zuerst einen Kaiser zu geben. Dasselbe trifft auf die Regierung zu. Nehmen wir an, du hast bei deiner Einkommensteuererklärung betrogen, indem du der Regierung nicht gesagt hast, wie viel du verdient hast. Kalkuliere die dadurch verkürzte Einkommensteuer und gib das Geld zurück. Vielleicht kommst du aus irgendeinem Staat, am arabischen Golf oder aus dem Ausland zurück und du hast eine Menge Dinge mitgebracht und sie vor den Zollbehörden versteckt, sodass du dafür nie Zoll bezahlt hast. Oder was noch schlimmer ist, du hast vielleicht den Zollbeamten bestochen und die Dinge durch den Zoll gebracht. Was sollst du jetzt tun? Berechne den Zoll und zahle ihn an die Regierung zurück. Du sagst, aber ich habe dem Zollbeamten ja viel Geld gegeben. Vergiss das. Bring die Sache mit der Regierung in Ordnung. Dem Zollbeamten Geld zu geben, ist eine Bestechung. Es ist nicht dasselbe, wie der Regierung Geld zu geben. Ganz sicher nicht. Dieses Geld wandert in seine Tasche. Hier müssen wir also anfangen, alles Geld, was wir zu Unrecht erworben haben, zurückzugeben. Zachäus sagte dem Herrn, ich will vierfach zurückgeben, was ich von anderen Menschen unrechtmäßig genommen habe. Er berechnete die Zinsen und sagte, ich habe das Geld vor vielen Jahren zu Unrecht genommen. Sie hätten das Geld in eine Bank geben und dafür Zinsen erhalten können. So gebe ich das Geld am besten vierfach zurück. Und er dachte an all die Menschen, deren Adresse er nicht kannte, wie er ihnen ihr Geld zurückgeben könnte. Er sagte, ich werde es den Armen geben. Wenn du also Geld bei dir hast, das Leuten gehört, und du nicht weißt, wo sie heute leben, dann musst du es der Kirche oder den Armen geben, einem von den beiden. Selbst wenn deine Schuld sehr groß ist, lass dich nicht entmutigen. Fang an, indem du jeden Monat einen kleinen Teil zurückzahlst, vielleicht 10 Rupien pro Monat. Fange selbst damit an. Aber fange mit der Rückzahlung an. Wenn es ein williges Herz gibt, wird Gott dich vom ersten Tag, wenn du beginnst, deine Schuld zurückzuzahlen, segnen. Selbst wenn es 15 Jahre braucht, um die ganze Schuld zurückzuzahlen. Er wartet nicht darauf, bis die ganze Schuld beglichen ist. Er sieht ein bereitwilliges Herz und er sieht, dass du willig bist, diese Sache in Ordnung zu bringen. Und gib dem Kaiser alles, was dem Kaiser gehört. Es bringt nichts, zu Hause eine Tafel hängen zu haben, auf der steht, Gott segne dieses Haus, wenn du Geld in diesem Haus hast, das unrechtmäßig erworben wurde. Seid niemandem etwas schuldig, sagt die Bibel in Römer 13, Vers 8. Fange heute damit an. Triff in diesem Augenblick vor dem Ende dieser Sendung die Entscheidung, einem jeden zurückzugeben, was ihm